Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist Zen-Buddhismus. Wir haben ja das letzte Mal uns die historische Periode angeschaut, als eine neue Strömung entstanden ist, der Mahayana-Buddhismus. Das hat alles noch in Indien stattgefunden. Das Phänomen, was im 2. Jahrhundert nach Christus begonnen hat, manche sagen jetzt schon im 2. Jahrhundert vor Christus, und zwar in der Han-Dynastie, die systematisch damit begonnen hatte, die Seidenstraße als Handelsweg zu bauen. Eigentlich geht die Seidenstraße also vom Römischen Reich über Persien, Afghanistan, Irak, Indien und dann weiter bis hin zur Hauptstadt nach China. Auf diesem Handelsweg von Indien nach China sind also nicht nur Händler gereist, sondern auch buddhistische Mönche. Die ersten buddhistischen Mönche, die nachweislich in China angekommen sind, da hat die buddhistische Rezeption in China begonnen mit Übersetzungen. Aus chinesischer Sicht war der Buddha einer von vielen chinesischen Göttern. Das wurde gar nicht wahrgenommen als eigenständige Religion. Es war eine Gottheit mehr.
Erst ab dem 5. Jahrhundert,
als die Qualität der Übersetzungen besser geworden ist, als es Übersetzer gab, das Sanskrit konnten, das war die Sprache, in der die meisten Mahayana-Texte verfasst wurden, und gleichzeitig auch Chinesisch konnten, hat man also angefangen, ein bisschen stärker zu differenzieren. Man hatte ja nur chinesische religiöse Begriffe, um das, was in den indischen Texten gestanden ist, zu übersetzen. Und damit haben die indischen Texte natürlich sofort bei der Übersetzung schon eine chinesische Färbung bekommen. Es gab in China zwei religiös-soziale Systeme. Es gibt einmal die Staatslehre, das ist der Konfuzianismus, der sehr stark die Beziehungen der einzelnen Menschen untereinander regelt. Sprich die Beziehungen innerhalb der Familie, die Beziehung zum Herrscher, was sehr starkes Gewicht auf Etikette, auf Höflichkeitsformen legt und auch auf hierarchische Unterschiede. Und das andere System war eine Naturreligion, und das ist der Daoismus. Der Daoismus bezieht sich auf seinen Begründer. Man weiß nicht, ob es die Person wirklich gab, aber es ist eine verdichtete Person. Und das war Lao Tse. Lao Tse hat im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt. Sein Haupttext, den er hinterlassen hat, ist das Dao de King. Das ist also ein kleines Büchelchen mit Sinnsprüchen. Die Inhalte sind einmal eine sehr starke Verbundenheit mit der Natur. Es gab zwei wesentliche Begriffe, die auch dann für die spätere Buddhismusrezeption wichtig sind. Das ist einmal der Begriff des Dao. Richard Wilhelm, ein deutscher Sinologe. Das hat einmal die Komponente auf dem Weg zu sein, mit der Tönung in kosmischer Harmonie mit dem Ganzen zu sein. Heute würde man sagen, als spiritueller Weg. Spiritueller Weg meint in diesem Zusammenhang so eins mit der Natur zu sein und mit sich selbst zu sein. Der Begriff des Einsseins ist wesentlich im Daoismus. Ein anderer Begriff aus dem Daoismus, der auch später für den Zen-Buddhismus wesentlich geworden ist, ist der Begriff des Wu-Wei. Wu heißt nicht und Wei heißt tun. Die wörtliche Übersetzung wäre nicht tun. Nicht tun bezieht sich darauf, dass unser Tun entweder aus der Perspektive des Egos stattfindet, also der verengten persönlichen Sichtweise, dann ist es ein Tun, was von Gier, von Aversion, von Verblendung geleitet wird, oder unser Tun passiert aus der Perspektive der Ganzheit. Das heißt, wir manifestieren das Ganze in unserem Handeln. Das ist mit Wu-Wei gemeint. Wu-Wei heißt nicht einfach sich zurücklehnen und nichts tun, sondern Wu-Wei heißt, dass die Handlungen in Harmonie mit dem Gesamten sind. Das meint es. Also nicht egozentrierte Handlungen, sondern ganzheitliche Handlungen. Das meint der Begriff eigentlich. Und es gibt im Dao de King gibt's einen Vers, durch nichts tun, also durch Wu-Wei, wird alles getan. Als Einstimmung für den Daoismus habe ich den ersten Vers des Dao de King mitgebracht. Den lese ich jetzt mal vor. Das Dao, das sich aussprechen lässt, ist nicht das ewige Dao. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichts Sein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. Das ist nichts anderes als die Beschreibung von der konventionellen und der höchsten Wahrheit. Wir leben, auf der einen Seite gibt es die Ganzheit, die sich nicht in Begriffen ausdrücken lässt, da begriffliches Denken immer separiert. Und gleichzeitig ein Aspekt dieser Ganzheit ist unser begriffliches Dasein. Und beides gehört zusammen, ist untrennbar miteinander vermischt. Die meisten kennen die Symbole, die dafür benutzt werden. Einmal das Yin- und Yang-Zeichen im Chinesischen, was ja nichts bedeutet als die Polarität, die Dualität, positiv, minus, gut, böse, wie immer man die Dualität definiert. Und das Interessante an diesem Symbol ist, in der schwarzen Fläche ist ein kleiner weißer Punkt und weißen Fläche ist ein kleiner schwarzer Punkt. Das bedeutet, dass es eine Dynamik ist. Da, wo das Schwarze kippt, entsteht das Weiße wieder und umgekehrt. Insofern ist es ein dynamischer Prozess, der nichts anderes ist als Leben. Das Starke wandelt sich in das Schwache, das Helle in das Dunkle und so bewegen wir uns permanent in diesem Prozess der Dualität. Und dann gibt es sozusagen ein anderes Symbol, was weniger bekannt ist, das ist der nicht ausgefüllte Kreis. Das ist die Auflösung dieser Dualität. Das ist aber nichts anderes als die andere Seite der Dualität. Beide Symbole gehören zusammen im Chinesischen. Ab dem 2. Jahrhundert kommt indischer Buddhismus nach China und eine der ist mit dem Namen Bodhidharma verknüpft. Bodhidharma war ein indischer Meditationslehrer, ein buddhistischer Mönch, der nach China gekommen ist und dort den Zen-Buddhismus begründet hat. In China nannte sich das noch nicht Zen, sondern Jhana. Jhana bezieht sich auf den Sanskrit-Begriff, Jhana oder Pali-Begriff, ist das gleiche in dem Fall. Und das meint nichts anderes als die Vertiefungen, also konzentrative Meditationszustände. Das bedeutet, dass diese Richtung Schwergewicht auf die Meditation gelegt hat. Die verkürzte Form von Jhana war Jhan. Da haben sie also sozusagen die letzte Silbe weggelassen. Als das dann im 13. Jahrhundert über Korea nach Japan kam, wurde es dort wieder anders betont und dort wurde es als Zen betont. Das ist aber alles der gleiche Begriff. Das bezieht sich alles auf das indische Jhana. Es gibt eine interessante Geschichte von Bodhidharma. Als der Bodhidharma nach China kam, war China in zwei Staaten geteilt. Es gab ein nördliches China, was von den Mongolen besetzt war, und es gab ein südliches China. Der Bodhidharma ist in den südlichen Teil gekommen und da gab es einen berühmten Kaiser, das war der Kaiser Wu. Der war von sich aus schon Buddhist. In manchen buddhistischen Traditionen, die betonen sehr stark den Aspekt, Verdienst anzuhäufen. Wenn ich etwas Gutes tue, dann hat das positive Auswirkungen auf mein jetziges Leben, aber auch auf mein späteres Leben. In der Hoffnung, dass man im nächsten Leben dann sozusagen bessere Startbedingungen hat. In Asien wird das sehr wörtlich genommen. Dieser Kaiser hat also viele Klöster und Tempel gegründet und fragt jetzt den berühmten Meister, der zu seinem Hof gekommen ist: Ich habe so viele Tempel gegründet, so viele Klöster gegründet, ja. Was ist mein positiver Verdienst davon? Bodhidharma sagt, kein Verdienst. Das war schon ziemlich waghalsig, ja, weil zu der Zeit also musste man sehr vorsichtig sein, was man so einem Herrscher sagt. Er hat das einfach aus seiner Meditationspraxis-Perspektive gesagt, kein Verdienst. Der Kaiser war ein wenig irritiert. Das war nicht so richtig die Antwort, die er erwartet hat. Er wollte natürlich hören, ja, viel Verdienst und super und überhaupt, ja, alles ganz toll gemacht. Und dann fragt er nach, also wie kommt es, wie meinst du das? Daraufhin sagt der Bodhidharma, das sind alles nur relative Verdienste. Worum es eigentlich im Buddhismus geht, ist, von der relativen Ebene auf die absolute Ebene zu kommen. Und da helfen die ganzen relativen Verdienste überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich um die Erfahrung des Erwachens. Und die ist jenseits der Begriffe und jenseits der guten karmischen Taten. Das hat er nicht so ganz verstanden, der Kaiser. Und trotzdem hat der Kaiser nachgefragt, also was meinst du denn jetzt mit absoluter Wahrheit? Ja, also wie würdest du es beschreiben? Und dann kommt ein sehr berühmtes Zitat von Bodhidharma: Offene Weite, nichts von heilig. Und da war der Kaiser also absolut irritiert. Da hat er jetzt nicht mehr viel zu sagen gehabt. Das Einzige, was ihm noch über die Lippen gerollt ist, war: Ja, und wer bist du? Und das war dann die Krönung dieses ganzen Dialoges, dass der Bodhidharma dann gesagt hat: Keine Ahnung. Aber ich möchte nochmal auf den einen Aspekt von offene Weite, nichts von heilig eingehen. Diese Formulierung hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist offene Weite und das ist nichts anderes als das, was wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Spaciousness, also Leerheit oder Shunyata. Der innere Zustand, wo ich frei bin von Verwirrung, sprich also nicht dem Konzept nachhänge, dass ich getrennt von der Welt bin, wo ich frei bin von Gier und wo ich frei bin von Aversion. Das meint Leerheit, das meint Shunyata Die Erfahrung davon ist einfach Weite, Spaciousness. Das ist mit dem ersten zwei Schriftzeichen gemeint. Und der zweite Teil, nichts von heilig, meint die relative Ebene nicht zu stark zu bewerten. Sprich, alles zu unterscheiden in gut und schlecht. Diese Ebene ist relativ gültig, aber nicht absolut gültig. Und deswegen gibt es eigentlich nichts Heiliges. Insofern hat er in diesem kurzen Statement die wesentlichen Punkte seines Ansatzes zusammengefasst. Das ist das Geniale an dieser Formulierung. In der Tradition, zumindest aus zen-buddhistischer Perspektive, ist, dass der Bodhidharma als Begründer des Zen-Buddhismus in China anerkannt wird als erster Patriarch. Und es gibt dann so eine Nachfolgelinie. Und der dritte Patriarch, Zheng San, der im 7. Jahrhundert gestorben ist, das war derjenige, wo diese Verbindung von indischem und chinesischem zum ersten Mal manifest wurde. Der hat einen Text geschrieben, den findet ihr auch in meinem Buch. In meinem Buch nannte ich den Text Das Gedicht vom Vertrauen in unser Bewusstsein. Jetzt würde ich den Titel ein wenig ändern. In dem Titel wird der Begriff Citta benutzt. Im Original müsste es heißen Das Gedicht vom Vertrauen in unser Citta. Und jetzt ist die Frage, wie übersetzt man Citta? Die alten Übersetzungen haben das mit Bewusstsein übersetzt. Das ist aber ein bisschen kopfiger Begriff, weil er die emotionale Ebene unterschlägt. Eigentlich hat der Buddhismus etwas mit Herzensbildung zu tun und nicht mit logischem Denkschulungssystem. Insofern wird von manchen Lehrern dieser Begriff des Citta als Geist, Herz übersetzt, was sich im Deutschen schräg anhört. Und deswegen würde ich es eher so übersetzen, das Gedicht vom Vertrauen in unser Herz, in der erweiterten Bedeutung. Ich lese mal die ersten Teile vor. Der Weg des Dao ist für diejenigen nicht schwierig, die keine Vorlieben haben. Was heißt das? Vorlieben ist der Begriff für Dualität. Wenn ihr immer in eurem Raster seid, das ist gut und das ist nicht gut, ich will das und das will ich nicht, dann seid ihr immer in der Dualität gefangen und kommt nie innerlich zur Ruhe. Er sagt, der Weg des Dao ist jenseits der Vorlieben. Also wenn ihr eure Vorlieben, dieses dualistische Denken aufgebt. Höre auf mit Ablehnung und Gier, dann zeigt er sich klar und eindeutig, der Weg des Dao. Hör auf mit deinem, das gefällt mir nicht und das will ich nicht und davon will ich mehr und das gefällt, das will ich überhaupt nicht. Bleib in der eigenen Offenheit. Und diese Qualität meint Dao. Weichst du eine Haaresbreite davon ab, entstehen Himmel und Erde. Wenn ihr aus eurer Weite verengt, seid ihr sofort in eurer Dualität in will ich nicht, gefällt mir nicht, hoch, niedrig, wie auch immer ihr das dann füllt. Willst du ihn jetzt erreichen, sei weder dafür noch dagegen. Ich kann das Dao in jetzt momentan verwirklichen. Und das ist ein wesentliches Konzept im Zen-Buddhismus. Das heißt, ich muss nicht 100 Leben praktizieren, um irgendwann von A nach B zu kommen, sondern ich kann jederzeit meine innere Perspektive wechseln und dann manifestiere ich das Dao oder bin im Einklang mit dem Dao. Das ist die Lehre des plötzlichen Erwachens, steckt in diesem Begriff drin. Der innere Widerspruch zwischen dagegen oder dafür ist die Krankheit des Bewusstseins. Ist nicht unsere Krankheit, sondern so funktioniert einfach unser Geist. So machen wir uns das Leben selbst schwer. Ohne sich des tiefsten Prinzips bewusst zu sein, ist es nutzlos, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Das haben wir im MBSR. Wenn es nur darum geht, zu entschleunigen, dann ist das ja ganz nett, aber bei der nächsten Gelegenheit rege ich mich wieder auf und dann kann ich mich wieder entschleunigen, dann rege ich mich wieder auf und dann entschleunige ich mich wieder. Viel besser ist, meine Grundperspektive zu ändern auf die Dinge, also aus diesem dualistischen Denken auszusteigen und einfach eins mit den Dingen zu sein. Das ist das Spirituelle daran. Das andere ist einfach nur eine Beruhigungsmethode. Vollkommen wie Chunyata, nichts zu wenig, nichts zu viel. Durch unser Festhalten und Wegstoßen der Phänomene sehen wir sie nicht, wie sie wirklich sind. Lauf nicht den Phänomenen nach, verweile auch nicht in der Vorstellung von Chunyata. Auch unsere ganzen Konzepte über die Weite, über Meditationsmethoden, alles Mögliche sind vollkommen nutzlos. Auch hier bedeutet, von der konzeptionellen Ebene runter auf die Erfahrung zu gehen. Runter auf das eigene Erleben in die eigene innere Weite. Nicht in den Begriffen stecken bleiben und nicht mal in den buddhistischen Begriffen stecken zu bleiben. Ist das Bewusstsein eins mit den Phänomenen, lösen sich falsche Ansichten von selbst auf. Bin ich eins mit den Phänomenen, dann lösen sich die falschen Ansichten, also die Ansicht, dass ich getrennt von den Dingen bin, von alleine auf. Das heißt, ich muss nichts tun, sondern es reicht, wenn ich die Dinge so wahrnehme, wie sie sind und die Phänomene in ihrem Entstehen, Verweilen und Vergehen einfach beobachte. Ich muss nicht irgendwas Großartiges mit den Phänomenen machen, sie irgendwie manipulieren oder irgendwas. Es reicht, wenn ich eins bin mit den Phänomenen. Wir sind jetzt so langsam im 8. Jahrhundert. Das 8., 9. Jahrhundert war in China eine sehr kreative Zeit. Da gab es also wieder die Vereinigung von den beiden Reichen, also von Südlichem Reich und Nördlichem Reich. Die Tang-Dynastie ist entstanden und in der Tang-Dynastie gab es sehr, sehr viele berühmte Zen-Meister. Viele Geschichten von chinesischen Zen-Meistern kommen alle aus der Tang-Periode. Wir machen jetzt einen großen Sprung. China war in dieser Zeit kulturelle Führungsnation in Asien. Japan war ein Bauernstaat, Korea war ein Bauernstaat. Korea hat die chinesische Kultur importiert, das Hofzeremoniell, die Schrift und auch den Buddhismus. Von Korea ist es dann 200 Jahre später, 6. Jahrhundert, weiter nach Japan gekommen. Da ist sozusagen der Bodhidharma gerade mal in China angekommen. Da sind andere buddhistische Richtungen schon nach Japan gekommen. Dort haben die Mönche die Schrift eingeführt, die heute noch Grundlage des Japanischen ist. Sie haben das Hofzeremoniell eingeführt. Sie haben komplizierte buddhistische Systeme mit vielen Ritualen eingeführt. Insofern war dieser Buddhismus, der zu der Zeit, also fast 500 Jahre in Japan praktiziert wurde, war ein sehr zeremonieller Buddhismus. Die Situation hat sich im 12. und 13. Jahrhundert in Japan drastisch verändert. In dem Sinne, dass die Kriegerkaste, die Samurai, die Macht übernommen haben und den Tenno zwar nicht formal abgesetzt haben, aber seine Macht abgesetzt haben. Das heißt, der oberste Kriegsherr war dann ein Samurai und nicht mehr der Kaiser. Der oberste Kriegsherr war der Shogun. Die Krieger waren jetzt natürlich nicht so gebildet wie der alte Adel. Und trotzdem brauchten sie irgendeine Ideologie, um Welt zu erklären. Das war die Zeit, als der Zen-Buddhismus von China nach Japan eingeführt wurde und von den japanischen Militärherrschern, also den Samurai, gefördert wurde. Der Zen-Buddhismus hatte den Vorteil für die nicht so gebildeten Samurai, dass er kaum Schwerpunkt auf Schriftstudium legt, kaum zeremoniell hatte und dass er für die Kriegskunst sehr, sehr effektiv war. Die Samurais konnten über die Meditationstechniken extrem gut lernen, konzentriert, wach zu sein, präsent zu sein, und haben die Ideologie noch mit dazu bekommen, dass sie jenseits von Tod und Leben sich bewegen können. Ein sehr interessanter Umgang mit der Thematik, wenn ich Krieger bin, bin ich natürlich jederzeit in Gefahr zu sterben. Wenn ich das aber spirituell überhöhe, dass ich sage, es gibt gar keinen Tod und kein Leben, sondern alles ist eins, dann kann ich mit der Situation anders offensichtlich umgehen. Das hat dann dazu geführt, dass diese Shogune eine dieser Zen-Richtungen, die es in China gab, das war die Rinzai-Richtung, das haben die Shogune sehr, sehr stark gefördert. Und diese Richtung ist eine sehr starke Allianz mit den Militärmachthabern eingegangen und wurde sehr, sehr stark gefördert, indem ganz, ganz viele Klöster und Tempel gebaut wurden. Eine kleinere Richtung, die auch aus China kam, die aber weniger jetzt militärisch orientiert war, das war der Soto-Zen. In Japan hat der Begriff des Dao einen neuen Namen bekommen, beziehungsweise die haben aus dem Dao haben die den Begriff Do entwickelt. Und Do ist nichts anderes als der japanische Begriff für das chinesische Dao, sprich spiritueller Weg. Im Laufe der Jahrhunderte, als das Zen immer sehr stärker die japanische Kultur prägt hat, sind sehr, sehr viele spirituelle Künste entstanden, die maßgeblich vom Zen beeinflusst wurden. Zum Beispiel die Teezeremonie. Kado, der Weg des Schwertkampfes als spirituelle Tradition, Jaido, Judo zum Beispiel, ja, also das Ringen, Shodo, Kalligraphie, ja, also Schönschrift. Jetzt kann man diese historische Entwicklung aus zwei verschiedenen Perspektiven interpretieren. Man kann einmal sagen, die Samurais haben den Buddhismus verkürzt, haben sozusagen sich ihre Teile herausgepickt, damit sie bessere Krieger werden. Das ist die böse Interpretation. Die andere Variante ist, dass Zen hat diese kriegerischen, also diese Tötungsmaschinen kultiviert. Beides wird wahrscheinlich stimmen. Also es gab eine gegenseitige Beeinflussung. Dort wird sehr stark mit also mit reduzierten Formen gearbeitet. Das entsprach natürlich dem kriegerischen Ideal. Als Krieger bist du auf das Wesentliche konzentriert. Und das hat zu einer sehr, sehr starken Kultur der Höflichkeit im Umgang miteinander. Und das ist das chinesische Element des Konfuzianismus. Die Rolle des Zen-Buddhismus im Zweiten Weltkrieg. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Der Zen-Buddhismus hat im 19. Jahrhundert ist der Ständestaat, diese ständisch organisierte Gesellschaft, wo also die oberste Kaste die Samurai waren, ist in sich zusammengebrochen. Einerseits aufgrund der inneren Konflikte und andererseits aufgrund des äußeren Drucks von Wirtschaftsmächten. Es gab dann einen Bruch. Diese Militärmachthaber sind entmachtet worden und der Kaiser ist wieder an die Macht gekommen. Das war die Meiji-Ära. In dieser Zeit haben die Samurai ihre Macht verloren. Und mit den Samurais hat der Zen-Buddhismus seine Macht in der japanischen Gesellschaft verloren. Der wurde aus dieser Perspektive als fremde Religion wahrgenommen. Man wollte wieder zur ursprünglichen japanischen Kultur zurückkehren. Und das war auf der einen Seite war das der Kaiser und auf der anderen Seite das einheimische religiöse System in Japan ist der Shintoismus, der mit dem Kaiser sehr eng verbunden ist. Und der Shintoismus ist eine Naturgötterlehre. Und damit hat der Zen-Buddhismus und Buddhismus allgemein einen schweren Stand gehabt. Und sie haben jetzt anfangen müssen zu überleben und haben sich, böse Zungen sagen jetzt, den neuen Machthabern angebiedert. Nach dem Ersten Weltkrieg ist in Japan der Nationalismus entstanden. Um sich diesem japanischen Nationalismus anzubiedern, hat der Buddhismus und im Speziellen auch der Zen-Buddhismus versucht, 200%ig japanisch zu sein. Dadurch gab es diese starke Verquickung mit dem Militär, weil ja Zen-Buddhismus mit dem Militär immer verbunden war, mit der Kriegerkaste. Und diese Verknüpfung zwischen Samurai-Kultur, also zwischen Feudalismus, zwischen diesem starken Ideal der Treue seinem Feudalherren gegenüber, in Kombination mit dem Nationalismus hat dazu geführt, dass viele Zen-Meister nationalistisch agiert haben und diese ganzen Gräuelverbrechen im Zweiten Weltkrieg, die die Japaner also in der Mandschurei verübt haben, wo sie die amerikanischen Kriegsgefangene in Todesmärschen umgebracht haben, in Sklavenarbeitsprojekten, also burmesische Eisenbahn durch den Dschungel bauen, sind über 120.000 Kriegsgefangene umgekommen. Also fast 200.000, hauptsächlich koreanische und chinesische Frauen, sind zur Zwangsprostitution in Militärbordellen gezwungen worden. Düstere Kapitel, also speziell aus der buddhistischen Perspektive, wo man das Ideal, das Leben zu schätzen und das Leben zu fördern, vollkommen verloren hat. Dieses Ideal hat man eigentlich schon in der Samurai-Linie verloren. Ja, wenn man sich die Geschichte der Samurais anschaut, also wie grauslich die unterwegs waren, ab dem 20. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts hat es dann eigentlich angefangen, dieses Samurai zu idealisieren. Dieses Bushido-Ideal hochzuheben. Wenn man es mit der Realität vergleicht, hält es überhaupt nicht stand. Also ich würde gerne mit dem Statement, Buddhismus ohne Ethik ist wie Schwimmen ohne Wasser, den heutigen Vortrag beenden. Also Buddhismus ohne Ethik ist wie Schwimmen ohne Wasser.